Hab Acht auf die Lehre. Die Wichtigkeit der gesunden Lehre für die endzeitliche Gemeinde. Ja, ich habe gestern schon angedeutet, dass das eben für uns auch eine ganz konkrete persönliche Erfahrung war, eine schmerzhafte und eine herausfordernde Erfahrung, dass wir die Wichtigkeit der gesunden Lehre selber erlebt haben, indem dass wir gemerkt haben, wir haben uns verführen lassen durch ein System falscher Lehre, die erst einmal sehr, sehr biblisch klingt, aber doch nicht biblisch ist. Und das führt uns eben dazu, dass der Satan in seiner Verführung ja immer mit der Bibel operiert. Er weiß ja ganz genau, dass das das Buch ist, das den Gläubigen heilig ist, das den Gläubigen Orientierung gibt, und wenn er Gläubige verführen will, dann muss er die Bibel heranziehen. Ja? Aber das Bibelwort selber ist ja eigentlich die göttliche Wahrheit. Und deswegen muss er, wenn er verführt, die Bibel missbrauchen, sie entstellen, einzelne Bibelzitate aus ihrem Zusammenhang reißen und letztlich auf eine Weise operieren und arbeiten, dass die Wahrheit eben verdreht und verfälscht wird, aber mit Hilfe von Bibelzitaten. Ja? Und das macht die Sache so problematisch. Zum Beispiel die Pfingstbewegung sagt, wir sind urchristlich, wir sind die biblischsten von allen, weil wir haben alle Wunderzeichen und Wundergaben, die es in der Apostelgeschichte und in den Briefen auch gibt. Und die anderen sind unbiblisch, weil sie kein Zungenreden mehr haben und keine Wunderheilung. Ja? Und erstmal bin ich da als junger Christ drauf reingefallen. Ja? Ja, stimmt doch, steht doch da. Klar. Und das erinnert uns daran, dass eben die Bibel ein äußerst komplexes Buch ist, ein Buch, das nicht durch ein ganz einfaches, oberflächliches Lesen voll verstanden und durchdrungen werden kann, sondern es braucht Studium. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Bibel nicht, und da wäre wahrscheinlich mancher Christ dankbar, wenn es so wäre, in der Form von einem weltlichen Lehrbuch oder auch einem theologischen Lehrbuch geschrieben ist. Ja? Ein theologisches Lehrbuch fängt an, erstens die Lehre von Gott. A, der Vater, B, der Sohn, C, der Heilige Geist, B, die Lehre vom Menschen, C, die Lehre von der Erlösung und so weiter. Ja? So ist die Bibel nicht aufgebaut, das wissen wir. Ja? Sondern wenn ich etwas wissen will, zum Beispiel über das Wesen des Sohnes Gottes, dann muss ich mindestens 70, 80 Bibelstellen aus mindestens 30, 40 Bibelbüchern zusammentragen. Ja? Ich muss Querverbindungen herstellen zwischen verschiedenen Bibelzitaten, und wenn ich das mache, das ist eine herrliche Erfahrung. Man merkt wie bei einem Puzzle, eins passt ins andere, das Gesamtbild ergänzt sich, es kommt was ganz Klares raus, aber nur, wenn ich studiere. Also wenn ich nicht sage, ich beschränke mich auf den Römerbrief, alles andere interessiert mich nicht, dann werde ich bestimmte Wahrheiten nicht in der Tiefe verstehen können, weil sie im Römerbrief zwar angeschnitten sind, aber nicht komplett ausgeführt. Ja? Dann muss ich den Epheserbrief dazu nehmen und muss den Galaterbrief dazu nehmen, muss vielleicht ein paar alttestamentliche Stellen dazu nehmen, und plötzlich entsteht das Muster der gesunden Worte, Lehre. Ja? Und das ist der Unterschied. Irrlehrer werden immer mit der Bibel argumentieren, aber sie werden immer die Bibel verfälschen, A, indem sie Zitate aus dem Zusammenhang reißen, in dem sie geschrieben sind. Ja? Beispiel, die Pfingstler lehren, die Krankenheilung ist in der Erlösung inbegriffen. Und dann sagen sie, hier steht ja schließlich, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja? Und wenn du gehorsam bist, will ich keine der Krankheiten Ägyptens auf dich legen. Also wenn du krank bist als Christ, bist du ungehorsam, ganz einfach. Ja? Aber die Bibel sagt eben, wenn du sie wirklich studierst, sagt sie, dass Israel andere Verheißungen hatte als die Gemeinde und dass Israel sehr wohl eigentlich eben als Segen für Gehorsam irdische Segnungen hatte, nämlich Reichtum, Wohlstand, ja, sagen die Pfingstler ja auch, Wohlstandsevangelium, das hätten wir auch, Gesundheit, diese Dinge. Ja. Im Neuen Testament finden wir aber was viel Komplexeres, dass Gott nämlich in seiner Souveränität sehr wohl Krankheit ganz treuen Christen senden kann, um sie zu läutern, ohne dass da irgendwie Ungehorsam im Spiel ist. Ja? Also das schönste Beispiel ist Epaphroditus, von dem der Apostel Paulus hervorhebt, wie hingegeben und treu der ist, und gleichzeitig sagt er, der ist todkrank geworden. Ja? Und Gott hat sich erbarmt. Er ist nicht durch ein Wunder Heilung gesund geworden, durch Handauflegung, sondern einfach durch Gottes Erbarmen. Ja? Also wenn ich die Bibel einfältig lese, das ist ja im Prinzip gut, aber wenn ich nicht verstehe, dass innerhalb der Bibel es eine fortschreitende Offenbarung gibt, dann werde ich viele Dinge missverstehen. Ja? Das heißt, ganz elementar ist, wenn ich die Bibel studiere, dann merke ich, es gibt einen Unterschied in Gottes Handeln mit Israel, mit der Gemeinde und im tausendjährigen Reich. Ja? Das ist die sogenannte Schriftteilung oder heilsgeschichtliche Schriftauslegung. Und das ist, wie das mein lieber Bruder Karl Hermann so schön sagt, der Schlüssel. Der Schlüssel für das richtige Verständnis der biblischen Offenbarung, dass ich sie heilsgeschichtlich historisch verstehe und nicht einfach nur sage, ha, da steht doch im Alten Testament drin, wenn du gehorsam bist, dann sollst du viele Schafe haben. Also Reichtum ist mein Teil, ja. Das stimmt so nicht. Ja? Im Neuen Testament werden wir mit himmlischen Segnungen, nicht mit irdischen Segnungen gesegnet. Und es kann sein, der Gesegnete ist bettelarm und hat gar nichts. Ja? Apostel Paulus sagt, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann soll uns das genügen. Ja? Das ist so ziemlich das Minimum. Ja? Der hat ja noch nicht mal ein eigenes Häusle. Ja? Geschweige denn eine Kutsche oder sowas. Ne? Der war völlig mittellos in dem Sinn und war trotzdem reich. Ja, also nur damit wir das sehen, Abraham war wirklich reich. Ne? Der hatte tausende von Schafen, Rindern, sonst irgendwas. Aber das ist eine andere heilsgeschichtliche Ordnung. Ja? Also, der Feind ist der Durcheinanderwerfer. Er versucht, verschiedenste Aussagen zu verdrehen, zu verwirren, falsch zu deuten. Wobei er sie eben oftmals aus dem Zusammenhang reißt und oftmals verschweigt, an wen sind sie eigentlich gerichtet. Ja. An Israel, an die Heiden, an die Gemeinde Gottes. Das sind die drei Gruppen, die die Bibel anerkennt. Es gibt das Volk Israel, es gibt die Heidenvölker, die ganzen götzendienerischen, und es gibt die Gemeinde, die sowohl aus Israel als auch aus den Heidenvölkern herausgerufen ist. Die drei heilsgeschichtlichen Einheiten erkennt die Bibel an. 1. Korinther 10, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn wir das unterscheiden und das verstehen, dann kommen wir zu einem klaren Verständnis von Lehre. Ja? Lehre bedeutet, es gibt einen inneren Zusammenhang der Wahrheit Gottes, aber den kann ich nur durch Erforschen rausfinden und nicht durch oberflächliches, einmaliges Bibellesen. Ja? Ich glaube, wir versehen das alle, wenn wir die Bibel einmal durchgelesen haben. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich würde jedem raten, sie 4, 5, 6 Mal mindestens durchzulesen. Ja? Weil dann bekommt man einen Gesamtzusammenhang der verschiedenen biblischen Aussagen, so allmählich. Ja? Und dann fängt auch das an, dass das Gehirn nämlich Dinge miteinander verbindet. Ja? Zum Beispiel Gerechtigkeit oder auch Opfer oder Mittler. Ja? Wenn ich lese, es gibt einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, 1. Timotheus 2, dann erinnere ich mich, oh, Hiob, da war doch was. Wenn ich einen Menschen finde, einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, ja, und dann schlage ich nach in Hiob, oh, ja? Das ist ein Bezug. Da geht es um den Mittler, um den, der zwischen Gott und dem Menschen vermitteln muss, um die Sünde des Menschen, um die Trennung aufzuheben. Ja? Also das ist so ein Bezug. Deswegen, Bibelstudium hat immer etwas mit einer Konkordanz zu tun, weil die Sinnbezüge in der Gottesoffenbarung vermitteln sich ganz vielfältig durch gleiche Schlüsselworte. Ja? Priester, Priesterschaft, ja. Ich habe es im Neuen Testament, gibt es zwei grundlegende Aussagen dazu, ja, im 1. Petrusbrief. Und im Alten Testament findest du die Aussagen, indem du eine Konkordanz nimmst und Priester nachschaust und Opfer. Ja. Oder Tempel, die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. Dann schaue ich nach, was steht über den Tempel im Alten Testament. Dann sehe ich, das sind Vorbilder, Schattenbilder, die erklären das, was im Neuen Testament steht. Dann wird es viel reicher und verständlicher. Ja. Das ist Lehre. Zusammenhänge herstellen innerhalb der Bibel. Ja? Und das ist ganz allgemein so, dass eben dort, wo wir die gesunde Lehre der Schrift erfassen, dass wir dort auch zu einem gesunden Glauben kommen. Und wenn wir den falschen Lehrern glauben, die die Schrift verdrehen, dann kommen wir zu einem kranken Glauben, der sogar manchmal überhaupt kein richtiger rettender Glaube ist. Ja? Und deswegen ist gerade in der Endzeit mit ihren Verführungen die gesunde Lehre so wichtig. Ich lese es vielleicht nochmal aus Titus 1, diese Aussage über den Ältestendienst, was der erreichen soll, und das gilt eben auch letztlich für die Gläubigen insgesamt. Vers 9 wird von einem Ältesten gesagt, er muss einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, die Didaskalia, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen. Also hier wird deutlich, damit ich Verführer erkennen und widerlegen kann, brauche ich Lehre. Brauche ich die gesunde Lehre. Ja, die heilmachende, die gesundmachende Lehre, die einen gesunden Glauben hervorbringt. Ja, weil das andere macht krank. Ja, und das ist genau der Punkt, warum gerade in der Endzeit gesunde Lehre so wichtig ist. Ja? Und wenn wir das nochmal uns anschauen, ich finde es sehr interessant, was im 2. Timotheus 1 steht, auch das haben wir schon mal erwähnt, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen gründlicher dran. Ab Vers 12 lese ich mal, 2. Timotheus 1. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Er ist ja gefangen genommen worden, um seiner Verkündigung willen. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zum Beispiel Frauenfrage, Lehre über die Frauenfrage der Apostel Paulus in 1. Timotheus 2. Was macht er? Er geht zurück ins Alte Testament und sagt, nicht Adam wurde verführt, sondern Eva. Ja? Also muss ich, wenn ich studieren will, diese Stelle nachschlagen, was war da mit Adam und Eva? Wie sah das genau aus? Ja? Oder Gott hat zuerst den Mann gemacht und dann die Frau und nicht umgekehrt. Ja? Also damit sehe ich, wenn ich jetzt die 1. Mose 1 auslege, dann muss ich 1. Timotheus 2 im Hinterkopf behalten. Das war kein Zufall, dass Gott zuerst den Mann gemacht hat. Ja? Sondern dahinter lag eine Absicht. Und dann nehme ich noch Epheser 5 dazu und dann merke ich, ja, Moment mal, der Mann ist ja ein Vorbild auf Christus und die Frau auf die Gemeinde. Und deswegen ist es ganz logisch, dass Adam zuerst gemacht wurde. Es ist aber auch logisch, dass Adam in einen tiefen Schlaf fallen musste und seine Seite durchbohrt werden musste, damit Eva entstehen konnte. Ja? Und plötzlich ist da ein Reichtum. Das wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich nur 1. Mose 1 bis 3 gelesen hätte. Ja? Umgekehrt, wenn ich nur Epheser 5 lese und nicht nachlese, was in 1. Mose 1 bis 3 steht, dann fehlt mir da auch was. Ja? Da ist ein innerer Bezug da. Obwohl die ein paar hundert Seiten auseinander sind in der Bibel, die zwei Stellen. Ja? Das ist Lehre. Ja? Der innere Sinnbezug zwischen verschiedenen Aussagen im Wort Gottes, durch den alleine ein Gesamtbild entsteht, wodurch ich die Ratschlüsse und Gedanken Gottes verstehen kann. Und darauf kommt es letztlich an. Lehre zielt auf einen mündigen Christen, der versteht, was hat Gott warum gemacht. Soweit wir das eben verstehen können. Wir können Gott nicht komplett verstehen, wir können sein Handeln nicht komplett durchdringen, aber wenn wir die Schrift studieren und erforschen, und das kostet Mühe und Arbeit und Jahre, dann dürfen wir durch Gottes Gnade in ein immer tieferes Verständnis der Gedanken und Ratschlüsse Gottes kommen und auch Gott selber, sein Wesen, das Wesen des Herrn Jesus, immer tiefer erkennen und verstehen. Ja? Deswegen Lehre. Wobei wir gleich dazu sagen, haben wir gestern auch schon gesagt, Lehre heißt nicht Kopfwissen. Lehre heißt nicht, dass ich nur alles Mögliche studiere und im Hinterkopf habe an schönen Einsichten, die andere Brüder sich betend erarbeitet haben. Da habe ich noch nichts dabei gewonnen. Ja, sondern mein persönliches Frömmigkeitsleben, meine Beziehung zum Herrn, mein Leben mit dem Herrn muss mit der Lehre übereinstimmen. Aber ein gottesfürchtiges Leben ohne Lehre, dem fehlt vieles und es hat Krankheiten, Mangelerscheinungen. Ja? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass eben Lehre ist nicht alles, das ist ganz klar. Ja? Aber Lehre bedeutet Vertiefung, Stabilisierung, Gesundung meines geistlichen Lebens, dass ich weiß, worauf es ankommt. Ja? Ist ja ganz interessant, wenn wir das mal schauen, im Kolosserbrief steht es, glaube ich, ne? Auf jeden Fall ist im Kolosserbrief im ersten Kapitel da eben dieses Anliegen des Apostels Paulus zu sehen, ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis oder Vollerkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn wohlwürdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ja, also da kommen wir immer wieder darauf, ich will jetzt nicht alle diese Stellen lesen, dass es Gott wichtig ist, dass wir ihn und seine Ratschlüsse und Wege richtig erkennen und dazu dient eben als ein ganz wichtiges Mittel die Lehre. Und Lehre ist letztlich etwas, was von Gott ausgeht. Gott, der Vater, ist zuallererst und zuallerletzt der Lehrer, der uns lehrt, der seine Kinder unterweist. Ja? So wie wir auch als irdische Väter unsere Kinder unterweisen sollten in den Dingen Gottes. Ja? Die Lehre ist Gottes Lehre, mal bloß Titus 2, Vers 10, mal so als Beleg. Die Knechte sollen nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Ja, ihr könnt es nachlesen, steht noch in anderen Stellen, die Lehre Gottes. Die Lehre wird durch Christus weitergegeben. Jesus Christus ist unser Lehrer. Johannes 6, Vers 16 bis 17. So, okay, Johannes 7, Vers 16 bis 17. Das kommt davon, wenn man nicht sauber schreibt. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ja? Also Herr Jesus hat die Lehre Gottes, die Wahrheit Gottes empfangen und hat sie weitergegeben an seine Jünger. Ja? Und letztlich ist eben der Heilige Geist derjenige, der uns lehrt. Johannes 14, Vers 26, das sind also alle drei Personen der Gottheit beteiligt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Also die Lehre, die biblische Lehre kommt von Gott. Die kommt nicht von Menschen, die wird nicht von Menschen erdacht, sondern die wird von Gott gegeben. Ja? Und die biblische Lehre für die Gemeinde, für uns als Gläubige der Gemeinde, die wurde in allererster Linie den Aposteln Jesu Christi anvertraut. Ja? Die Apostellehre ist die Lehre des erhöhten Herrn Jesus Christus für uns Christen, für uns Gläubige in Christo. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Johannes 16 uns mal anschauen. Vers 13, da heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Und vorher sagt er dieses gewichtige Wort, der Herr Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Also Tatsache ist, der Herr Jesus hat in den Evangelien nicht den vollen Ratschluss mit der Gemeinde verkündet. Ja? Er hat ganz viele Dinge nicht verkündet. Nicht, weil er sie geheim halten wollte, sondern weil er wusste, die jüdischen Jünger ohne den Heiligen Geist, die wären völlig überfordert gewesen, diese Dinge zu verstehen. Dass es eine Gemeinde gibt aus Juden und Heiden, wo Gläubige aus den Heiden ohne Beschneidung mit Gläubigen aus den Juden engste Gemeinschaft haben, sogar Tischgemeinschaft im Abendmahl. Das war für die undenkbar. Ja? Wir sehen ja nachher in der Apostelgeschichte 10 und 11, was für Schwierigkeiten die hatten, dass der Petrus überhaupt in das Haus eines Heiden reinging. Ja? Damals noch sagt er zu Gott, nein, niemals, ja? Das mache ich nicht. Der Herr ihm sagt, isst diese unreinen Tiere. Ja? Also da merkt man, wie tief einfach dieses mosaische Gesetz und dieser Wall der Zertrennung zwischen Juden und Heiden im Herzen dieser jüdischen Gläubigen drin war. Die hätten das nicht gepackt, wenn der Herr ihnen gesagt hätte, übrigens, ihr werdet mal mit Heiden, mit einem römischen Hauptmann zusammen das Mahl feiern. Ja? Und deswegen, der Herr hat ganz bewusst gewisse Dinge erst geoffenbart, als die Gemeinde begründet war, als die Gläubigen den Heiligen Geist hatten und durch den Geist waren sie ja herausgelöst. Ja? Die Wiedergeburt bewirkt ja etwas in uns. Wir sind keine Heiden mehr, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind Kinder Gottes, wir haben eine neue Identität. Ja? Ich bin kein Deutscher mehr, kein Germane. Ja? Und genauso ein Jude ist auch kein Jude mehr, wenn er sich wirklich bekehrt hat, sondern er ist eine neue Kreatur in Christus. Ja? Und deswegen, sie mussten erst innerlich aus diesem anderen rausgelöst werden, damit sie verstehen konnten, was Gott eigentlich vorhatte, ja, durch den Heiligen Geist geleitet. Und deswegen finden wir aber die Lehre des Herrn Jesus für die gläubigen Christen in den Briefen. Ja, und deswegen heißt Apostelgeschichte 2,42, kennen wir alle hoffentlich auswendig, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, die Lehre der Apostel kommt zuerst, es ist auch kein Zufall, dass die Lehre zuerst kommt. Warum kommt die Lehre zuerst? Die Lehre gibt unserem Glauben die Richtung. Ja? Ohne Lehre weiß ich nicht, wo soll ich überhaupt hinlaufen. Was ist das Ziel Gottes? Wie soll ich mich verhalten? Ich muss ein Verständnis davon haben. Gott führt uns nicht als unmündige Sklaven, denen er jede Einzelheit befehlen muss. Ja? Sondern Gott führt uns als Söhne, so wie ein Vater, der sagt, schau, jetzt habe ich dir gezeigt, wie mein Geschäft funktioniert und jetzt übernimm du mal die Abteilung. Du wirst es schon richtig machen, ich habe es dir ja gezeigt. Ja? Also nicht, dass der bei jedem Moment sagen muss, Vater, was soll ich jetzt machen und was soll ich jetzt machen, was ist jetzt richtig, sondern Gott gibt uns ein Verständnis, er zeigt uns die Anweisungen und dann sind wir selber verantwortlich, immer mehr eigenverantwortlich, unser Leben nach Gottes Lehre und Anweisung zu führen. Deswegen, Lehre bringt Mündigkeit, verständiges, einsichtiges Handeln als Söhne statt als Sklaven. Ja? Das ist einer der Werte von Lehre. Aber deswegen, die Lehre hat Gott den Aposteln anvertraut. Sie haben sie übernommen und empfangen. Ja, wir lesen das vielleicht einmal aus dem 1. Thessalonicher Brief. Erste Thessalonicher 4, ab Vers 1, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und in 1. Korinther 11 lesen wir auch etwas Vers 2, ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Und in 1. Korinther 15 lesen wir dann, dass diese Überlieferungen eben von Gott selber kamen. Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Ja? Also ist ganz klar, das, was der Apostel Paulus niedergeschrieben hat, das ist die Lehre des Herrn Jesus Christus. Er hat die Worte eingegeben, der Herr. Ja? Er hat sie dem Apostel Paulus überliefert, gegeben, anvertraut. Das anvertraute Gut, 2. Timotheus 1 haben wir vorher gelesen. Ja? Und der Apostel Paulus hat sie getreulich, so wie er sie empfangen hat, den Gläubigen weitergegeben und das sind die Briefe. Ja? Die Briefe kommen, sind die Lehre des erhöhten Herrn Jesus Christus für die Gemeinde. Ja? Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir schon mal ganz viel gewonnen. Ich sage das mal so, ich war ja früher pietistisch und von der Heiligungsbewegung geprägt. Und für mich war zum Beispiel irgendwie logisch, ja, die Evangelien sind das Allerwichtigste, weil da spricht Jesus Christus selber. Die Briefe, oh ja, die sind schon auch wichtig, ja. Aber eigentlich das Evangelium, das ist das Ursprüngliche, da muss ich mich dran halten. Und dann irgendwann habe ich als Pfingstler noch gesagt, es gibt einfach gewisse Dinge, die sind unterschiedlich in den Evangelien, in den Briefen. Woher kommt das? Ja? Und dann habe ich gedacht, naja, im Zweifelsfall halte ich mich lieber an Jesus statt an Paulus. Ja? Aber das war keine Lösung. Ja? Und der Punkt ist, dass wir mit dieser fortschreitenden Offenbarung erkennen, die höchste Offenbarung von Gottes Wahrheit finden wir in den Apostelbriefen. Ja? Was die Lehre angeht. Und das heißt, die Apostelbriefe müssen der Schlüssel sein, wie wir die Evangelien lesen, die Apostelgeschichte lesen und das Alte Testament lesen. Ja? Dann komme ich zu klarer Lehre. Wenn ich den Schlüssel in den Evangelien suche, werde ich verwirrt werden. Wir haben das letztes Mal besprochen, gestern in den Evangelien redet der Herr ganz bewusst ganz viel in Gleichnissen. Und Gleichnisse sind mehrdeutig. Ja? Zum Beispiel jetzt das Gleichnis mit dem Afterweizen und dem echten Weizen. Ja? Das haben manche Leute so ausgelegt, ja, in der Gemeinde muss man keine Gemeindezucht üben. Man kann Ungläubige und Irrlehrer aufwachsen lassen mit den echten Gläubigen, die darf man nicht ausschließen. Und? Ist das eine gute Auslegung? Ja, das ist keine gute Auslegung. Woran merken wir das? Haben wir auch gestern schon gelesen, in den neutestamentlichen Briefen wird eine neutestamentliche Gemeinde aufgefordert, tut den Bösen aus eurer Mitte heraus. Das ist zum Beispiel der Beweis, dass diese Auslegung nicht richtig sein kann. Ja, weil eine der Grundlagen biblischer Lehre ist, der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Er sagt nicht hier was so und dort was anderes, sondern wenn etwas scheinbar widersprüchlich ist, muss ich rausfinden, woraus ergibt sich dieser scheinbare Widerspruch. Und wenn ich heilsgeschichtlich denke, merke ich in der Regel, der löst sich auf, da ist gar kein Widerspruch. Ja? Sondern, aber Tatsache ist, ein Gleichnis ist immer mehrdeutig. Ja? Deswegen hat Herr Jesus zum Beispiel beim vierfachen Ackerfeld die Auslegung gleich dazugegeben, sonst würden wir heute noch in manchem rätseln und es gäbe 5 verschiedene Auslegungsmeinungen. Ja? Die Briefe sind Klartext. Die Briefe formulieren die Gedanken Gottes in logischen, verständlichen und kaum mehr misszudeutenden Formulierungen. Deswegen ist das sozusagen eine höhere Form von Offenbarung. Ja? Der Herr Jesus hat absolut natürlich die Wahrheit gelehrt, aber er hat es auf einer Ebene gelehrt, wie es die Juden damals verstehen konnten. Ja, und durch den Heiligen Geist sind wir auf einer höheren Ebene und deswegen hat der Herr uns mehr zugemutet und mehr anvertraut von seinen Gedanken und Wahrheiten und das sind die Briefe. Ja. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eben der Schlüssel für gesunde Lehre. Es gibt ein Muster der gesunden Worte, eine Struktur. Und eine Struktur bedeutet, da gibt es eine innere Verbindung, ich habe das jetzt schon mehrfach versucht zu erklären, zwischen verschiedenen Bibeln, Aussagen. Und du kannst es immer feststellen, die eine Bibelstelle erklärt die andere, ergänzt die andere, sodass ein Gesamtbild entsteht, das du nicht mehr missverstehen kannst. Ja? Es gibt manche Lehren und Aussagen in der Schrift, die sind nicht so ausgeschrieben und erklärt, die muss man dann stehen lassen. Ja? Gott hat uns ja nicht alles in seinen Gedanken geoffenbart, sondern das, was für uns wichtig ist, was wir fassen können. Ja? Aber da können wir immer wieder feststellen, wenn ich studiere, wenn ich die verschiedenen Bibelstellen zusammenstelle, dann kommt Klarheit, dann kommt ein Bild, das mir die Gedanken Gottes deutlich zeigt. Ja? Und ich muss forschen, bis dieses Bild mir klar ist. Und dann habe ich einen festen Grund, wie ich auch mein Leben gestalten kann, wie wir als Gemeinde dienen können. Ja? Und das ist zum Beispiel das, was ich versuche in diesen Auslegungsbüchern. Ja? Da versuche ich sozusagen diesen Prozess, wie entsteht Lehre durch Vergleich von Schrift und Schrift und Auslegung des Sinnes, das sozusagen mal abzubilden. Ja? Sodass das jemand nachvollziehen kann und selber dran lernen kann, in der Lehre zu wachsen. Ja? Also das ist dieser Punkt, das Bild der gesunden Worte. Ja? Wir brauchen dazu den Heiligen Geist, die Salbung, die uns lehrt. Wir brauchen den Herrn, der uns lehrt. Wir brauchen Nachfolge, lebenspraktische Lektionen. Das ist nicht eine rein theoretische Sache, das habe ich schon gesagt. Deswegen bin ich auch sehr gegen Theologiestudium und Bibelschulen und solche Dinge. Dort wird ein menschliches theologisches System vermittelt und oftmals eben verbunden damit, dass diejenigen, die das gelernt haben, aufgeblasen werden. Da wird gesagt, jetzt hast du deinen Master, jetzt bist du Pastor, jetzt bist du erleuchtet, jetzt kannst du dem einfachen Fußvolk mal zeigen, wo es lang geht. Ja? Und das bringt dann oft Spannungen und Schwierigkeiten in Gemeinden rein, ja. Wenn dann so Leute kommen, die sich praktisch als Klerus verstehen, als eine abgehobene Schicht von besonders ausgebildeten Fachleuten. Ja, eigentlich sollte es so sein, dass jeder Christ die Bibel studiert und sich ein Verständnis von Lehre erarbeitet und dass es eben Brüder gibt, die in besonderer Weise befähigt sind und den Auftrag haben, Lehre weiterzugeben. Auf jeder örtlichen Ebene, ja. Ein Ältester muss lehrfähig sein. Er muss also selber diese Wahrheiten verstehen und weitergeben können. Und es gibt eben Bibellehrer im überörtlichen Sinn, die berufen sind, auch in der Gemeinde Lehre weiterzugeben, ja. Roger Libby zum Beispiel, ja, ist aus meiner Sicht so ein Bibellehrer. Aber da gibt es natürlich verschiedene. Aber Tatsache ist, dass also eigentlich jeder Gläubige aufgerufen ist, die Schrift zu erforschen. Apostelgeschichte 17, 11 ist es, glaube ich, die Berührer. Ne? Sie erforschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhalte. Ja? Und auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel auch in den Predigten von Paulus und Petrus, was machen die? Die erklären Schriftstelle mit Schriftstelle. Ja? Die Pfingstpredigt vom Apostel Petrus, da sagt er hier, Leute, David hat von der Auferstehung gesprochen, er selber ist gestorben und begraben worden, also muss das mit der Auferstehung für jemand anderes gelten. Wer ist es? Der Messias. Ja? Also das ist Lehre. Ja? Schriftstelle mit Schriftstelle erklärt, Zusammenhänge gebracht, der Gedanken Gottes erklärt, das ist Lehre. Der Apostel Paulus hat mit seinen Briefen uns ein Muster gegeben, wie wir lehren sollen. Ja? Auch wie im Galaterbrief zum Beispiel das mit Hagar da erklärt und Zusammenhänge herstellt mit Abraham und so weiter. Ja, da staunst du ja nur. Ja, aber dann merkt man, aha, so geht Lehre. Ja, Zusammenhänge in der Schrift betend erforschen. Und dann haben wir plötzlich ein klares Bild. Ja, und das ist eben das, die Evangelien sind die Lehre des Messias vor der Gründung der Gemeinde, vor dem Kreuz und der Auferstehung. Sie haben zum Teil auch eine ganz wichtige Bedeutung für den jüdischen Überrest und nicht nur für die Christen. Natürlich auch für die Christen, gar keine Frage. Ja? Aber wenn man zum Beispiel genau guckt, Matthäus 24, nach dem Abschnitt, den wir gestern betrachtet haben, da fängt es plötzlich an, total jüdisch zu werden. Ja? Wenn ihr das Gräuelbild der Verwüstung in dem Tempel steht, ja, und dann geht's los, wer in Jerusalem ist. Ja? Wenn ihr beim Sabbat... Ja, also da sind wir plötzlich total auf jüdischem Boden. Das ist nicht mehr die Gemeinde, sondern das ist der messiasgläubige jüdische Überrest, wenn die ganz große Krise kommt, die große Drangsal für Jakob. das ist so klar eigentlich, ja, wenn man es eben beachten will, dann merkt man, hier kommen wir plötzlich eine Phase, da hat sich Gott wieder Israel zugewandt, da ist nicht mehr die Gemeinde im Bild, sondern im Fokus, sondern da ist Israel im Fokus. Ja? Und diese Dinge zu erkennen und zu unterscheiden, ist zum Beispiel ganz wichtig. Ja? Oder zum Beispiel bei den 10 Jungfrauen, wenn du genau guckst, wo ist die Braut? Ist euch das aufgefallen schon mal? Die 10 Jungfrauen, das sind Brautgäste, Brautjungfrauen. Die Braut ist jemand ganz anderes. Das ist keine von den 10 Jungfrauen. Deswegen aus meiner Sicht ist es der jüdische Überrest. Die 10 Jungfrauen und die Braut ist die Gemeinde. Ja? Ist jetzt meine Sicht, aber ne? Einfach mal, man muss genau lesen. Dann merkt man, hoppla, der Bräutigam ist da. Ja? Wo ist die Braut? Ja, die ist schon im Himmel verheiratet. Ja? Das sind so die Dinge, ja, da kann man einfach erforschen und man merkt, die Evangelien, die sind jetzt nicht Lehre im Klartext zum großen Teil, wobei zum Beispiel gerade im Johannesevangelium hat der Herr wirklich auch Lehre gebracht und Dinge, die für uns ganz direkt auch sehr, sehr wichtig sind. Aber vieles ist noch nicht ausgeführt oder nur angedeutet in Form von Gleichnissen. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Ja, das habt ihr wahrscheinlich vom Karl Herrmann auch schon ein paar Mal gehört. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, wie sich das Evangelium von Jerusalem ausgehend bis zu den Heidenvölkern ausgebreitet hat. Ja? Letztlich wird dann ja auch der Ratschluss Gottes allmählich offenbart. Ja? Die Juden am Anfang zu Pfingsten haben noch keine Ahnung gehabt, dass mal in ein paar Jahren sie mit Heiden zusammen das Brot brechen werden. Ja? Und dann kommt das ja auch ganz allmählich. Ja? Die Juden lehnen das Heilsangebot ab. Apostelgeschichte 7, Stephanus wird gesteinigt. Dann kommt Schritt für Schritt, Schlag für Schlag, ja, die Übergang zu den Heiden. Die Samariter, Cornelius und der Kämmerer, ja, und dann plötzlich Antiochia, die erste Gemeinde, wo Juden und Heiden zusammen sind. Das ist die Revolution, ja. Alles andere war nur die Vorbereitung, ja. Und so sehen wir, in der Apostelgeschichte gibt es ganz viele Sondersituationen, die wir nicht als Lehre für die Gemeinde nehmen dürfen. Deswegen müssen wir die Apostelgeschichte im Licht der Briefe lesen, dann verstehen wir sie richtig. Ja? Dann merkt man zum Beispiel, der Heilige Geist wird nicht durch Handauflegung eines Apostels notwendigerweise vermittelt. Ja? Das lehren ja die Neuapostolischen. Ne? Da hätten wir alle keinen Heiligen Geist. Oder hast du schon mal von einem Apostel die Hände aufgelegt bekommen? Ja? Tatsache ist, wir alle empfangen den Heiligen Geist wie Cornelius. Ja? Wir glauben dem Wort und der Geist kommt. Da ist keine Hand von keinem Apostel dabei gewesen beim Cornelius. Ja? Aber in der Apostelgeschichte wüssten wir nicht, welches Modell gilt jetzt. Ja? Aber wenn du Galaterbrief liest, dann liest du, ihr empfangt den Geist durch den Glauben an Jesus Christus. Gut, okay, da weiß ich jetzt Bescheid. Ja? Also, wenn du in der Apostelgeschichte dein Zirkel setzt, gehst du in die Irre, das machen die Pfingstler. Ja? Wenn du bei den Briefen deinen Zirkel setzt, wo du der Schlüssel für die Auslegung, fürs Verständnis von allem, dann kommst du zur gesunden Lehre und zur richtigen Einsicht in die Zusammenhänge, heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Ja? Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache für mich gewesen. Die Offenbarung ist auch wieder was ganz Spezielles. Das ist ein prophetisches Buch, das bezeugt, dass Gott alle Ratschlüsse, die er im Alten Testament angekündigt hat, am Ende der Zeit vollenden wird. Ja? Ist interessant, da sind jetzt gar nicht viel Bezüge zu den Briefen, sondern in erster Linie Bezüge zu den alttestamentlichen Propheten, und zwar scharenweise. Ja? Du kannst die Offenbarung gar nicht ohne Daniel lesen. Ja? Tatsache ist, der Ratschluss Gottes für die Gemeinde, das finden wir konzentriert in den Briefen. Ja? Wenn wir das beachten, dann werden ganz viele Irrlehren hinfällig. Wir durchschauen sie, wir können sie widerlegen und wir verstehen, was ist die Gemeinde. Ja? Die herausgerufene Schar, des Volk Gottes in der jetzigen Heilszeit der Gnade aus Juden und Heiden bestehen, die in Christus neue Menschen geworden sind, ein neuer Mensch, ja? Der Leib des Christus. Und das ist etwas ganz Besonderes, das hat Bezug zum Himmel. Deswegen sagt der Apostel Paulus, unsere Heimat ist im Himmel, dort kommen wir geistlich her und dort gehen wir auch hin. Ja, Entrückung, wir werden in den Himmel aufgenommen. Ja, Und das sagt dann auch, dann haben wir, wenn wir eine himmlische Berufung haben, dann sind wir hier Fremdlinge. Ganz klar. Ja. Wir sind hier Asylanten. Ja. Wir haben hier nichts verloren eigentlich. Ne. Wir sind auf dem Weg in die himmlische Heimat. Und dann wird die ganze Perspektive anders. Ja. Und deswegen, Lehre hat immer Auswirkungen auf unser Glaubensleben und auf unsere ganze Sichtweise, auf unser ganz praktischen Wandel. Sonst ist es irgendwie sinnlos, ja, wenn das bloß Theoriewissen bleibt. Aber Lehre kann auch unglaublich befreiend sein. Ja, wir haben ja auch unter uns, denke ich, Geschwister, die ganz schön Probleme hatten mit der Bindung an Dämonen. Ja. Wir hatten auch da Schwierigkeiten, wir hatten ja auch Dämonenaustreibungen mitgemacht und haben dann das so befreiend gefunden, wenn ich lese in Kolosser 1,13, ich bin herausgerettet aus der Macht der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja? Der Satan ist besiegt, Kolosser 2, im Triumphzug umhergeführt. Ich habe Befreiung in Christus. Ich brauche keinen Guru, der mich freibetet und alle möglichen Geister aus mir rausschmeißen will, weil wenn ich wiedergeboren bin, habe ich keine Geister. Und wenn ich Geister habe, dann muss ich mich erstmal bekehren und zur Wiedergeburt kommen. Und dann verschwinden die von selber, weil sie nämlich ihre Machtbasis verloren haben. Ja? Diese Widerlegung des Befreiungsdienstes durch biblische Wahrheit, das hat uns zum Beispiel unwahrscheinlich geholfen. Meine liebe Frau, die hatte so neurodermitische Probleme und anderes. Und dann haben die gesagt, du hast einen Dämon. Wir müssen ihn austreiben, hat meine Frau gesagt. Ich habe Angst gekriegt. Und weil ich Angst hatte, dann wollte ich mir keine Austreibung machen lassen. Gott sei Dank hat sie nie gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich den Dämon, ich habe aber Angst, ihn austreiben zu lassen. Also muss ich den die ganze Zeit behalten. Ja, das war für sie so belastend, wo sie diese ganzen Irrlehren geglaubt hat in der Charismatik. Und wo sie dann gemerkt hat, was ist eigentlich die biblische Wahrheit. Oh, ja, das war eine Riesenbefreiung, das war sowas Herrliches. Also Lehre ist nicht irgendwas Abstraktes, was man zur Theorie studiert, sondern Lehre befreit unseren Glauben unter Umständen. Es bereichert uns unglaublich, ja, wenn ich verstehen lerne, in Christus habe ich Anteil an allen Reichtümern, Segnungen und Gnadenerweisen des Herrn Jesus. Ist doch herrlich. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft in Christus. Von Gott kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns gemacht ist zur Erlösung, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit. Ist doch herrlich, oder? Und wenn du dann aus der Heiligungsbewegung kommst, wo es immer nur hieß, bemühe dich, strebe, gib dich mehr hin, plag dich, das und jenes. Und dann merkst du, ja, das Entscheidende ist ja gemacht. Das hat ja der Herr Jesus gemacht. Ich muss ja darin nur ruhen. Natürlich nicht ausruhen, ja, sondern ruhen, um erst recht dem Herrn nachzufolgen, aber auf einer soliden Grundlage, nicht auf der Grundlage meiner eigenen Bemühungen und meiner Werke, sondern auf der Grundlage des Werkes des Herrn. Das war für uns so eine Befreiung, das hat unser Glaubensleben revolutioniert. Ja? Also bloß um zu sagen, es geht hier nicht um, dass man denkt, naja, der ist halt Bibellehrer, der will halt gern, dass wir uns plagen und die Bibel studieren und da alles mögliche. Das bringt so einen Gewinn für unser persönliches Glaubensleben, das kann ich nur jedem von Herzen ans Herz legen, ja? weil das unser wirklich, wenn wir es in der richtigen Haltung tun, enorm voranbringt im geistlichen Wachstum. Ja, wir sollen hinwachsen zu Christus hin, zur vollen Größe des Christus. Und das können wir nur, wenn wir die Briefe sorgfältig studieren. Natürlich auch die Evangelien, überhaupt keine Frage. Das Alte Testament, das ist lebenswichtig. Ja? Es ist uns zur Belehrung geschrieben, 1. Korinther 10. Ja? Wir brauchen das Alte Testament. Also nicht, dass ihr mich missversteht. Ja? Wir sollen die ganze Bibel studieren, aber die Briefe sollten einen besonderen Akzent bilden, damit wir das andere richtig verstehen, unser Glaube die richtige Gesamtrichtung hat. Ja, das wäre so mein Plädoyer in dieser Sache. Ja, und ich denke einfach, da ist ganz wichtig, dass wir wirklich da auch verstehen, dass eben diese Lehre auch ein Geheimnis war, dass da diese heilsgeschichtlichen Etappen, das will ich vielleicht nochmal belegen vom Römerbrief her, also Dinge, die im Alten Testament eben noch nicht standen und die der Herr auch in den Evangelien noch nicht gelehrt hat, finden wir in den Briefen. Römer 16, Abvers 25 noch. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch prophetische Schriften, auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also hier sagt er, Gott hat ganz viele Dinge, die jetzt dieses Christusgeheimnis, die Gemeinde und Christus als den erhöhten, verherrlichten Erlöser, hat er verschwiegen. Das hat er einfach im Alten Testament nicht geoffenbart und auch nicht in den Evangelien. In den Evangelien deutet der Herr in Johannes 17 an, dass er in der Himmelsherrlichkeit sein wird, ja? Und die Gemeinde mit ihm. Aber ansonsten redet er entweder von der Erde oder von seinem Kommen als König, aber nicht von der Himmelsherrlichkeit. Ja? Diese Dinge waren bewusst verschwiegen, einfach weil Gott sie erst bekannt machen wollte, wenn es Menschen gab, die das auch wirklich verstehen und durch den Heiligen Geist anwenden können. Ja? Und dann Epheser 3, das kennt ihr wahrscheinlich alle, wo der Apostel Paulus über seinen besonderen Auftrag spricht. Ab Vers 1 auch, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Ja? Das haben erst die Apostel und eigentlich der Apostel Paulus vor allen Dingen ans Licht gebracht. Ja? Dort finden wir den Ratschluss Gottes über die Gemeinde in besonderer Weise in den Paulusbriefen. Ja? Und das ist dieses Geheimnis der fortschreitenden Offenbarung. Ja? Gut, ich möchte jetzt nicht zu viel über das reden, was natürlich ein Fundament ist. Ich denke, das setzen wir mal voraus für alle gesunde Lehre, die Inspiration der ganzen Heiligen Schrift. Dass wir nie sagen, gewisse Dinge in der Bibel sind nicht inspiriert. Das ist der Standpunkt der Bibelkritik und so kommst du nur in Finsternis und Verwirrung. Ja? Ist klar, alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gottes Geist gehaucht. Ja, und das heißt auch, ich darf zum Beispiel nichts lehren, wenn eine einzige Stelle in der Bibel meiner Lehre widerspricht, dann ist sie nicht gesund, dann darf ich es nicht lehren. Ja? Gesunde Lehre muss alle Aussagen der Bibel zu einem bestimmten Thema in Harmonie bringen. Ja? Sonst habe ich die Gedanken Gottes nicht erfasst, dann muss ich halt weiterforschen. Ja. Zum Beispiel Allversöhnung, ja? Wenn du so ein paar Stellen nimmst, im Kolosserbrief, 2. Korintherbrief, könntest du denken, ja, Gott hat ja wirklich alle Menschen und alles mit sich versöhnt, ja, dann kommen sie doch alle in den Himmel, ja? Aber dann sehe ich so viele Stellen im Evangelien, Briefen, ewiges Gericht, ewige Verdammnis, das Feuer, das nicht aufhört, und dann muss ich sagen, niemals, ja? Ich kann nicht etwas lehren, was anderen Stellen widerspricht, dann habe ich diese Stellen mit der Versöhnung falsch verstanden. Ja? Und also muss es was anderes bedeuten. Das kann es jedenfalls nicht bedeuten. Das ist durch diese und diese Stellen ausgeschlossen. Ja? Ja? Und das sind zum Beispiel so diese Dinge, die einfach helfen, wenn ich feststelle, alles ist von Gott inspiriert und der Heilige Geist widerspricht sich nicht, dann kann ich nicht irgendwelche Lieblingslehren aus Lieblingsbibelstellen zusammenbasteln. Ja? Ich muss mich dem stellen, es steht aber das geschrieben, also stimmt es nicht. Muss ich mich drunter beugen unter die Schrift, anstatt mich über sie zu stellen und sie zu verdrehen und sie irgendwie da durcheinander zu bringen. Ja? Also das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache und dass ich einfach verstehe, das ist eben dann auch zum Beispiel bei der Frauenfrage so, da versucht man rumzudrehen und rumzudrehen, bis das Gegenteil von dem rauskommt, was gemeint ist, weil es einem nicht passt, weil es nicht zum Zeitgeist passt, was der Apostel Paulus sagt. Und da sagt man, ja, der war eben ein Frauenfeind. Ja. So, was heißt denn das jetzt? Ja, damit habe ich eigentlich die Inspiration der ganzen Heiligen Schrift in Frage gestellt, weil wenn Paulus nicht inspiriert war in dem Vers, welcher Theologieprofessor erklärt mir, in welchen Versen war er denn dann inspiriert? Ja? Na, das geht nicht. Ja? Dann habe ich eigentlich den Grundsatz schon verraten. Ich muss davon ausgehen, das ist eine Offenbarung Gottes. Im 1. Korinther 14 sagt er, wenn jemand geistbegabt ist oder ein Prophet, dann erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. So. Das ist eigentlich das Ende der Diskussion. Dann habe ich einen Auslegungsschlüssel, dann weiß ich, okay, ja, so ist es und da muss ich mich drunter stellen, statt mich drüber zu stellen. Ja. Das ergibt sich eigentlich aus der Lehre eben der Inspiration der ganzen Heiligen Schrift. Ne. Ja, also das einfach so als ein Versuch mal den Wert der Heiligen Schrift, der gesunden Lehre der Heiligen Schrift so deutlich zu machen. Vielleicht gerade noch auch ein paar Bibelstellen aus den Timotheusbriefen, wo es eben um den Dienst der Lehre geht, wie wichtig das dem Herrn ist. 1. Timotheus 4 ist so ein Lehrkapitel, das den Timotheus als Bibellehrer anspricht und ermutigt und ihm Aufträge gibt. Ja, und in Vers 6 in 1. Timotheus 4 wird gezeigt, was die Grundvoraussetzung für jeden Bibellehrer ist, nämlich, dass er sich selber mit der gesunden Lehre ernährt, ja, bevor er anderen was weitergibt. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ja, der Timotheus hat die Lehre des Apostels Paulus gehabt. Und die hat er nachgeahmt und hat sie studiert und weitergegeben. Und so müssen wir es auch machen. Ja. Wir müssen die Lehre des Apostels Paulus und der Apostel nehmen, sie verinnerlichen und dann können wir sie weitergeben, zum Beispiel an Geschwister in der Hausversammlung oder in der Gemeinde, in der Predigt. Ja. Und dann ist auch interessant, ne? Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Also es geht nicht nur um Kopfwissen, dass man ein schlaues Köpfchen ist, der viele Bibelstellen auswendig kann, ja, sondern es geht um einen gottesfürchtigen Lebenswandel. Ohne das ist die Lehre nichts wert. Ja. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das würde ich glatt auf Christus beziehen, ja? Dass der Herr Jesus sagt, bis ich komme, sei bedacht, ja? Auf das Lehren, auf das Vorlesen, auf das Ermahnen. Das heißt, der Dienst der biblischen Lehre, der ist wichtig, bis der Herr wiederkommt. Solange die Gemeinde auf der Erde ist, braucht sie lehrhafte Verkündigung. Und das heißt auch zum Beispiel in der Gemeinde, es gibt ja verschieden begabte Brüder. Es gibt Brüder, die sind eher erbauliche Verkündiger, das ist wertvoll, das ist schön, seelsorgerliche Verkündiger. Und es gibt Brüder, die haben mehr eine Lehrgabe. Ja? Und es braucht beides. Wenn die Lehre fehlt, dann werden die Geschwister unterernährt. Wenn die seelsorgerliche Verkündigung fehlt, werden sie auch unterernährt. Ja? Also immer gucken, wo habe ich eine Ausgewogenheit von beidem, Lehre und Ermahnung. Ja. Ermahnung ist eigentlich das biblische Wort für Seelsorge. Zuspruch, Ermunterung, Ermahnung, je nachdem, wie man es braucht. Ja. Das braucht man beides. Und es muss die ganze Zeit auch immer wieder eben vorhanden sein. Und dann Vers im Kapitel, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ja, also das bedeutet aus meiner Sicht eben auch gerade, dass ich diese elementare Aufgabe der Schriftteilung verstehe, was hat die Bibel über Israel zu sagen, über die Gemeinde und über das tausendjährige Reich. Ja? Das muss ich unterscheiden. Zum Beispiel im tausendjährigen Reich sind ganze Völker bekehrt und gehen nach Jerusalem, um dort anzubeten. Das machen ja die Pfingstler schon jetzt. Die nehmen das falsch voraus. Das ist unbiblisch. Das wird passieren, wenn der Messias gekommen ist und in Jerusalem regiert, dann werden sie kommen. Und wenn ich diese Dinge nicht unterscheide, dann komme ich in Verwirrung. In der heutigen Zeit werden sich nie ganze Völker bekehren. Deswegen haben die Pfingstler Unrecht mit ihrer Lehre, da dass alle Welt die große Geistesausgießung erlebt und sich ganze Völker bekehren. Das kann nicht sein. Die herausgerufen ist immer eine Minderheit. Aber dann wird es die Masse sein, später mal. Muss ich unterscheiden, sonst komme ich völlig durcheinander. Also das sind diese Dinge, eben das Wort der Wahrheit recht teilen, heißt, dass ich unterscheide, was zu unterschieden werden muss und verbinde, was verbunden gehört. So hat es mal der Menge in einer Anmerkung ganz schön gesagt. Unterscheiden, was unterschieden werden muss und verbinden, was verbunden gehört. Und das ist etwas, was uns einen ganz großen Segen bringt und eine große Hilfe ist, wenn wir eben diese gesunde Lehre auf unser Leben anwenden. Vielleicht da auch nochmal ganz interessant, Titus 2. Die praktischen Konsequenzen von Lehre. Am Anfang von Titus 2 lesen wir, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. In allem mache dich zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird und nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja, und dann noch die Knechte ermahne, dass sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Also der Anfang war, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also wenn ich die gesunde Lehre lehre, dann passiert es, dass alle Gläubigen auf ihre Weise den Herrn verherrlichen durch einen biblischen Lebensstil. Ich sage es jetzt mal so. Dann werden die alten Frauen und die jungen Frauen und die Männer werden alle besonnen. Das scheint besonders wichtig zu sein. Kann man auch mal drüber nachdenken, warum das so wichtig ist. Besonnen, nüchtern, bewusst, sittsam zu sein, das kann das alles bedeuten, das Wort. Aber Tatsache ist, Lehre hat praktische Auswirkungen im Leben der Gläubigen. Das wollte ich damit sagen. Und dass der Schluss ist, wenn ich so ein Leben führe, dann gebe ich der Lehre unseres Gottes Ehre und verherrliche sie und bin ein Zeugnis, dass sich auch andere Menschen für die christliche Lehre interessieren und für die Wahrheit Gottes und für den Herrn Jesus. Das ist wichtig, dass wir in dieser Weise das wirklich auch so praktizieren und handhaben. Und vielleicht zum Schluss einfach noch dieser Aufruf noch einmal, den haben wir gestern schon gehört, aber das macht nichts, aus dem 4. Kapitel des 2. Timotheusbriefes. Ich lese nochmal ab Vers 16 im 3. Kapitel, dass der Zusammenhang ist, denke ich, gar nicht so unwichtig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also das ist das Ergebnis von gesunder Lehre. Wenn ich die Schrift studiere, wenn ich die Lehre studiere, dann werde ich als Christ völlig ausgerüstet für jede Aufgabe. Stabil im Glauben, klare Ausrichtung auf den Herrn, fruchtbringend. So soll es sein. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also das ist dem Herrn so wichtig. Er hat es so feierlich auch gerade den Brüdern aufs Herz gelegt. Das tu, auch wenn es unpopulär ist, auch wenn die Leute sagen, oh, lass uns doch mal über was anderes reden. Ja? Das tue, bis der Herr wiederkommt, lehren, das Wort verkündigen, ermahnen, überführen, aber eben auch lehren. Und die Frucht, die werden wir dann sehen, dass das Wort des Herrn verherrlicht wird und dass es läuft und dass es Frucht bringt in deinem Leben, in meinem Leben, in der Gemeinde. Und deswegen wollen wir doch wirklich auch darum beten, dass Gott Lehrer gibt, Brüder, die lehrfähig sind auf jeder Ebene, in den örtlichen Gemeinden wie auch überörtlich, die auch wirklich den ganzen Ratschluss Gottes lehren, die Verständnis haben, Einsicht in die Gedanken Gottes und es auch klar und vollmächtig weitergeben können. Und dass auch die Gläubigen die Lehre annehmen und aufnehmen und lieb gewinnen. Ja, dass jeder Gläubige jemand wird, der im Wort gerne forscht und der dann auch den Segen draus bekommt. Je mehr stabile Gläubige wir haben, desto besser ist es in der Endzeit. Ja, das dürfen nicht nur die Ältesten sein oder die verkündigenden Brüder, sondern jeder Gläubige sollte mündig werden. Und das geschieht eben, indem wir gesunde Lehre aufnehmen und auch weitergeben.